Ganz hässig. 1, 2, 3.
Wie geht's?
Gut, dir?
Mir auch.
Super.
Du hässige Beine, du.
Das ist das Wetter. Temperaturen, die mich hässig machen.
Aber nicht mehr lang, oder?
Gleich haben wir es geschafft.
Gleich haben wir es.
Jawohl. Und wir haben ganz gut.
Ich sitze noch ganz unbequem. Da ist noch nicht. Muss mich noch schnell einrichten.
Es tut mir leid.
Du bitte überbrücken.
Es tut mir leid, dass ich so unbequeme Küchenstühle habe.
Nein, sie sind einfach so gross. Und dann muss ich immer so ein bisschen da. So.
Bist du wohl?
Jetzt bin ich eingerichtet.
Sehr schön. Wir haben nämlich wunderbare Nachrichten heute.
Ja!
Du weißt was?
Ja, ich weiß was. Gut. Und ich muss mit dir ein kleines Hühnchen rupfen.
Oh nein,
weil du
warum?
Hast das ja schon viel zu früh hast du das rausposaunen.
Wenn?
Und falsch auch haben wir es gemacht.
Ja gut, das stimmt.
Das
ja.
Müssten wir vielleicht mal noch erklären.
Ja. Wir haben, was haben wir gesagt? Haltet euch den ganzen September frei. Ja.
Gugus.
Gugus und Gaga.
Gugus.
Es ist nämlich ein anderer Tag.
Genau.
Aber wir könnten da später noch ganz genau drauf eingehen. Heute dürfen wir die zweite Live-Show in der Wellness-Therme 47 announcen.
Yes, yes, yes.
Und es gibt auch ab heute Billett zum Kaufen.
Oh mein Gott, stimmt.
Ja.
Grossartig.
Toll. Und damit würde ich sagen, fangen wir doch einfach an.
Legen wir los.
B und B fortgesetzt. The show must go on. Das ist der Podcast von Jennifer Bossart und Michelle Biri. Präsentiert von der Wellness-Therme 47 Baden.
Hoi Perle, willkommen in Baden.
Danke vielmals.
Wie ist dein Leben?
Der Leben ist gut, der Leben ist ein bisschen busy. Und vor allem ist es mir immer noch ein Ticket zu heiss. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, es reicht jetzt langsam, es genügelt. Es ist ein intensiver Sommer, ein sommeriger Sommer gewesen.
Ja.
Ich habe viel gemacht, ich habe viel erlebt.
Aber jetzt ist gut.
Ja, es reicht jetzt. Gerade zuletzt bin ich ja noch auf dem, also letzte Woche bin ich noch auf dem Sprung in die Berge, wo wir miteinander geschwätzt haben.
Stimmt.
Und da bin ich ja gewesen, und es ist wirklich fantastisch gewesen. Michelle, ich habe manchmal Kühl gehabt.
Ach.
Ich habe ein Jäckli gebraucht.
Seit Wochen nicht mehr das Gefühl gespürt.
Kennst du das?
Nein.
Ein Jäckli. Das ist einfach etwas Schönes.
Schon lange nicht gebraucht.
Und dann ist es so wohlig warm. Und es geht ein kühler Wind. Und das ist einfach irgendwie schön. Und das habe ich, ja, das habe ich jetzt müssen mir eingestehen, dass ich vielleicht mit zunehmendem Alter nicht mehr so ein Summergirl bin, wie ich es mal gesehen bin, mit so in brüteter Hitze
stundenlang
vor mich dahin vegetieren.
Und ja. Für dich war es ja eine Premiere in St. Moritz. Zuerst mal ja. Hast du meinen Schal gefunden.
Ich habe ihn natürlich gefunden, habe ihn mega hässlich gefunden, habe ihn nach dort gelöscht, okay. Rot-weiß gestreift, weiss nicht. Weiss mich nicht. Ob das jetzt sollst du mitten im Herbst nehmen, ja, das
schade. Nein, wie war es?
Hey, es war wirklich super, super schön gewesen. Also wir haben natürlich auch ein wunderbares Hotel gehabt und wir sind ja mit Freunden gegangen und wir sind zwei Babys, die hier unterwegs waren. Also zwei Familien mit zwei kleinen Babys, die fast gleich alt sind.
Mhm.
Noch Challenger. Man denkt, oder man könnte meinen, es wird einfacher, wenn man sich so zusammentut. Aber ich muss ehrlich sagen, die sind einfach nie synchron, die zwei.
Mhm.
Und dann ist einfach immer eins, der packt und das andere, der glücklich ist. Und dann kehrt es wieder.
Also irgendjemand von den Eltern ist eigentlich immer beschäftigt mit dem Kind.
Aber es ist auch ganz, ganz, ganz herzig, weil ich denke mir dann manchmal, irgendwann sind die gross und dann sehen die Bilder, die frieren und denken sich so, cool.
Dort haben wir sie auf der abgehalten, die Mutter und der Vater.
Ja. Es war mega, mega schön gewesen. Also kann ich sehr empfehlen. Und jetzt gerade im Sommer ist es, also schmetzt. Nicht so zu buschig oder so vorkommen, oder so, mhm. dass es mir unwohl gewesen wäre. Ich glaube, das ist im Winter nochmal.
Wenn dann die ganzen ganz reichen Menschen mit ihren Pelzmänteln auffahren.
Ja. Es hat halt keine Pelzmäntel jetzt.
Stimmt. Für das ist sogar in St. Moritz zu warm im August.
Von dem her geht es eigentlich alles relativ gemütlich zu und her jetzt im Moment.
Mhm.
Viel um den See rumlaufen und auf den Berg. Einfach schön.
Ja, findest du nicht, es ist so, also ich bin jetzt so in dieser Zeit, jetzt ist Ende August und mir geht so, ich habe mich gestern gefragt, als ich heimgekommen bin, wo ist das Jahr wieder her?
Es ist so,
jetzt im bald September und das macht mir
und dann zählen wir,
so
wie viele
Angst.
Monate noch bleiben?
Ja, 3.
Eben?
Nein, 4 jetzt. September, Oktober, November, Dezember, 4.
Ja, aber nach dem September. Ist das nicht einfach nicht normal?
Doch, und das macht mir, je älter ich werde, mir macht es manchmal ein bisschen Angst. Das ist einfach wirklich so, es raset einfach, Tage gehen einfach so vorbei.
Das fand ich auch.
So wie die Eltern früher gesagt haben, ja, wenn du erwachsen wirst, dann geht alles viel schneller und du denkst, ja komm, was laberst du?
Aber
und
wieso?
Es ist wirklich so.
Wieso
und ich weiß es nicht.
So? Früher sind wir auch, als Kind sind wir so die 6 Wochen Sommerferien. Das ist mir vorgekommen wie 2 Jahre.
Mhm.
Das war ewig gewesen. Das hat nie mehr aufgehört. Und jetzt denke ich mir manchmal so, also auch als ich hier in meinem Mutterschutz war, habe ich so gedacht, oh, da 14 Wochen Mutterschutz.
Geht ja ewig.
Das geht ewig. Da kann ich mich, noch, weißt du, da kann ich mich dann richtig so, wie soll ich sagen, so vorbereiten und alles parat machen und so langsam das Ganze angehen. Das ist so, ist das vorbei gewesen. Das ist schon krass irgendwie. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Weil ich mir dann auch denke, es wird immer schneller.
Ja.
Außer im Januar. Der Januar geht.
Nein, dann sind Skirennen, darum geht es eben auch schnell.
Das ist aber einfach der schlimmste Moment.
Ist vielleicht einfach, weil wir so viel Zeugs machen, dass es, also weißt, so intensiv leben, dass es so schnell vorbeigeht. Oder was ist der Grund?
Ja, aber das ist ja eigentlich das, was man sollte machen, oder nicht? Ich weiss nicht, ich finde es immer noch schwierig im Leben, so eine Balance zu finden zwischen Sachen, die ich muss machen, damit es mir finanziell gut geht und ich stabil bin. Und
also arbeiten.
Ja. und leben. Mhm. Und ich glaube, das ist die grösste Kunst, nicht? Irgendwie so eine Balance zu finden, was irgendwie funktioniert.
Die sogenannte Work-Life-Balance.
Ja, ich glaube, das ist so ein Triggerwort für viele.
Ich glaube auch.
Nein, ich weiß nicht. Aber ja, habe ich auch ein bisschen. Also wenn irgendjemand hier einen guten Tipp hat. Ich habe zum Beispiel jetzt mir auch vorgenommen, dass ich einen entschleunigenden Sommer mache, weil ich ja nicht so viele Event-Moderationen hatte. Mhm. Ich habe trotzdem ständig etwas gemacht.
Ja.
Also beruflicher Natur. Und dann eigentlich mir so irgendwie das auch nicht ganz funktioniert.
So wie du dir vorgenommen hattest eigentlich mal. Und jetzt ist der Sommer auch schon wieder vorbei.
Genau. Außer das Einzige, was ich muss sagen, finde als Selbstständige, wir machen jetzt halt schon die Sachen, die wir auch machen. Mhm. Und ich habe zu vielen Sachen Nein gesagt.
Wie schwierig gefällt dir das, Nein sagen?
Also jetzt habe ich eine Phase gehabt, wo es überhaupt nicht schwer gefallen ist, habe ich dann auch irgendwann mal sagen, Jenny.
Jetzt hättest du wieder mal Ja sagen.
Jetzt musst du wieder mal irgendwie an Zecke, also so geht es dann auch nicht. Nein, es ist eigentlich okay. Es ist okay gegangen, jetzt Nein zu sagen. Aber wenn halt nur coole Sachen kommen, dann willst du die natürlich dann alle machen. Und dann ja, sagst du nicht Nein.
Logisch. Schön.
Ach, wie geht es denn dir, Miguel?
Mir geht es auch gut. Ich bin gestern im Kino, im Open-Air-Kino, habe einen wunderschönen
Abend
gehabt. Jetzt habe
ich
wo wir auch haben Tickets dafür verlosen. Und es war sehr herzlich, die Gewinnerinnen, die Gewinnerperlen haben sich auch gemeldet und gefunden. Sie haben es richtig toll gefunden. Und ich muss sagen, ich finde so das Konzept Open-Air-Kino halt schon mega toll. Dann so gehst du vorhin etwas essen. Es war ein wunderschöner Abend. Ich habe tatsächlich auch ein Jäckchen gebraucht nachher.
Oh.
Von dem Zürichberg oben dort in der Höhe ist also dann durchaus auch kühl geworden. Und ich habe sehr einen tollen Film geschaut, «The Housemaid». Also ich habe mich dann so ein das Programm durchgeschaut, wo es darum gegangen ist, was können wir schauen, und habe gefunden, so ein Psychothriller, das ist genau meins. Ist jetzt natürlich wieder genau also nicht dein Geschmack.
Das ist der
Ja, ich weiß.
Mit Sydney Sweeney, gell?
Sydney Sweeney und Amanda Seyfried,
die
man kennt. Also ich glaube, ich habe sie das erste Mal so wahrgenommen bei Mamma Mia.
Mean Girls.
Den habe ich, glaube nie gesehen.
Sie, die sich am Brust lenkt, wenn man so herausfinden kann, ob es regnet oder nicht.
Wirklich? Wenn ich
Was ist das wahrscheinlich so Anfangs 2000 irgendwann, oder? Warte, das muss ich gerade Mean Girls mit Lindsay Lohan, mit Rachel McAdams und Amanda Seyfried.
Ich habe so viele Filme gesehen in meinem Leben, ich weiss, ich kann mir nicht mehr in welchem Film, um was es gegangen ist.
Kultfilm, der ist rausgekommen 2004.
Okay, gut, und Mama Mia ist einfach viel später rausgekommen, oder? Es war schon viel älter gewesen.
Yeah.
Auf jeden Fall, ich kann es sehr empfehlen, «The Housemaid» ist so gute Unterhaltung, ist jetzt nicht so mega anspruchsvoll, aber es geht so, die Millie ist eine, die nach 10 Jahren im Gefängnis kommt, sie auf Bewährung frei und sucht dann so einen neuen Job, probiert sich in den Anschluss das Leben zu finden und wird dann Haushaltshilfe bei einer sehr, sehr reichen Familie, wo so wie bei «Desperate Housewives» wurde so in einer Art wie Stevie allein in ihrem wunderschönen Einfamilienhaus mit Gärtner, der Mann, ein reicher Geschäftsmann, alles perfekt. Spoiler ist es natürlich nicht.
Du hast auch einen langweiligen Film. Hey, ist alles cool gewesen.
Alles gut. Alles 2 Stunden Frieden, Freude, Eierkuchen. Nein, du merkst ziemlich schnell, irgendetwas stimmt einfach nicht. Alle verhalten sich irgendwie seltsam und du weißt aber nie recht, wer ist es jetzt, der die creepy Person ist. Und immer wieder so ein bisschen die Frage, wer ist eigentlich der oder die böse Person und wer kommt denn da am Schluss mit dem Messer? Ja, der Housemaid, gute Unterhaltung. Ich habe es gut gefunden. Ich habe es super gefunden für so eine Open-Deck.
Kann man machen, muss man aber nicht.
Oben, okay. Genau. Also du wirst es nicht machen.
Nein.
Ich will es machen, ich will es als Tipp mit auf den Weg geben. Ich habe sowieso das Gefühl, heute wird so eine Folge voll mit Tipps. Ich bin erst relativ spät ins Bett. Heute Morgen, weil ich mir gestern Nacht noch die neue Folge von der Thronfolge reingezogen habe.
Oh ja.
Von der Dara und der Karin.
Woche ist rausgekommen.
Genau.
Habe ich noch nicht gehört, aber ich habe schon viel davon gehört. Wir haben ja schon darüber geschwätzt. Mhm. Und ich habe ein Video dazu gesehen. Also ich weiß, um was es geht. Erzähl.
Genau. Also Dara ist ja gute Freundin von mir. Darum habe ich gewusst, dass sie den Trip machen. Sie sind vor ein paar Wochen schon auf Äthiopien gereist zu der Sarah Adouze, die wir auch kennen zu G&G-Zeiten, viel mit ihr zu tun gehabt. Und es geht in diesem Podcast, man muss sagen, vielleicht Triggerwarnung, es ist ein sehr sensibles Thema, ein Thema, das potenziell sehr belastend kann sein. Es geht um Genitalverstümmelung bei Frauen. Und sie sind auf Äthiopien gereist zu der Sarah Adouze, die mittlerweile dort lebt und Foundation aufgebaut hat. Also so ein Nina-Haus, sagt sie dem, wo sie betroffene Frauen aufklärt, wo sie in Familie geht und sagt, hey, das, was ihr hier macht mit euren jungen Töchtern, das ist absolut falsch. Vielleicht ein paar Fakten, die ich rausgesucht habe. 230 Millionen Frauen sind betroffen weltweit von Genitalverstümmelung. In Äthiopien ist es zwar gesetzlich verboten, aber es wird trotzdem immer noch gemacht und das meistens so bei Frauen irgendwie ab 7 Jahre alt.
Das sind keine Frauen.
Das sind Kinder, sorry.
Das sind Kinder. Ja, das ist mega wichtig.
Genau.
Ja, und es wird auch, also ich weiß nicht, ich bin mit dem Thema Genitalverstümmelung das erste Mal so ein bisschen in Berührung gekommen, wo der Film rausgekommen ist, Female Pleasure. Ich weiß nicht, ob du dich noch mal daran erinnern. Also wie das gesehen ist, so um 2018, 2019. Und da ist unter anderem von der Melanie Winiger mitproduziert worden. Ja. Und da werden, also es geht um weibliche Sexualität und da werden vier Frauen begleitet, unter anderem eben die eine Frau, sie ist Britin mit äthiopischen Wurzeln und hat und erzählt eigentlich auch von ihrem Kampf eigentlich gegen, wie heisst es, FGM.
Genau.
Ja, und ich muss auch sagen, das hat mich damals schon sehr betroffen gemacht. Und dann im Verlauf ist dann eben Sarah Adouze irgendwann in unser Leben gekommen. Und
was sie selber auch erlebt hat.
Was sie selber auch erlebt hat. Und wo sich auch stark gemacht hat im Kampf eben gegen Genitalverstümmelungen. Weil das sind wirklich kleine Mädchen, die unfassbare Schmerzen ausgesetzt werden. Und zwar einfach nur, weil man das kulturell und Generation, also wenn man das über Generationen in diesen Kulturen so gemacht hat und man das einfach immer weiter macht. Also da gibt's Generationen von traumatisierten Frauen, die ja unfassbare Schmerzen auch beim Sex haben. Durch das, wo ihre ganze weibliche Lust wird ihnen genommen und das die tun sich das ja dann gegenseitig an. Also das sind ja dann jeweils Grossmütter,
was die Mütter anmachen,
Mütter, was ihre Kinder antun. Und das geht immer so weiter. Und zwar einfach, weil das schon immer so gewesen ist. Und eben, wie du sagst, es ist verboten, aber es wird trotzdem praktiziert. Und da muss wie so ein Umdenken stattfinden. Und das Umdenken, das hängt halt auch zusammen mit der Realisation, hey, so wie wir es gemacht haben, ist es falsch gewesen.
Ja.
Und der Punkt ist, glaube ich, ganz diffizile, weil dann musst du dir ja eingestehen, dass du deinem eigenen Kind eben nicht das Beste da hast, sondern dass du ihre Gewalt an da hast. Und ich glaube, dort scheitert es oft. Also das ist ganz eine schwierige Erkenntnis beim Bruch mit Tradition.
Ja, also es ist eine zweistündige Folge, die sie aufgenommen haben. Sie sind auch dann in das Nina-Haus gegangen, haben mit betroffenen Frauen geredet. Und das ist das, was mich, glaube ich, auch am meisten schockiert hat, dass eben auch bei der Sarah Adouze so ihre eigene Grossmutter war, die ihr das angetan hat, die sie selber aber auch erlebt hat und weiss, wie schlimm das war. Und ich glaube, darum ist das eine mega wichtige Folge. Dara und Karin sagen, das ist eigentlich die krasseste Folge, die sie jemals rausgebracht haben von der Thronfolge. Und aber ich glaube, die Arbeit, die Sarah Adouze macht, dort mega wichtig ist. Also es ist dann auch, sie erzählt, sie ist in eine Familie gegangen und hat gesagt, hey, ich möchte eure Tochter vor genau dem bewahren und ich ermögliche ihr dafür mit meiner Foundation, mit dem Geld, das ich dort durch Spenden generiere, eine Ausbildung. Und es ist dann so weit gegangen, dass sie darauf eingewilligt haben und sogar mit ihrem Vertrag unterschrieben haben, dass Sarah sie dürfte quasi anzeigen oder ins Gefängnis bringen, wenn sie es trotzdem würden machen.
Okay.
Also sehr lohnenswert für die also es mögen vertragen. Sehr eine wichtige Folge, glaube ich, für die Aufklärung. Auch zumal irgendwie, also verstehen tun wir es ja eh nicht, aber zumal wieder Einblick überzukommen, die neueste Folge von der Thronfolge. Nicht nur zum Hören, sondern auch zum Schauen.
Ich wollte mit dir noch über jemand anderes reden. Mhm. Ich habe es dir, glaube ich, schon ein bisschen angetönt. Genau. Und zwar wollte ich mit dir reden über den Roman P., den Finance-Guy, der bei unserem ehemaligen meinem ehemaligen SRF-Kollegen, Donat Hofer.
Ja.
Donat auf 18 heisst seine Sendung, wo er eigentlich einfach in der Schweiz umfährt und mit Leuten über das Leben redet.
Ja.
Und unter anderem hat er das gemacht in der Zürcher Bahnhofstrasse. Er hat einen jungen Typ angehalten mit Sonnenbrille, zurückgehelten Haar, so einen richtigen Finance-Bro.
Mhm. Wie man sich vorstellt, also wenn man nicht in Zürich lebt, oder?
Klischee.
Am Paradeplatz.
Und hat mit ihm eine absolut abstruse Konversation geführt, wo ich ganz fest haben müssen giggeln.
Ja.
Und wo jetzt aber ein Nachspiel hat, sondergleichen. Mhm. Die kleine, eben ich glaube, fast knapp zweiminütige Unterhaltung von denen zwei, wo es darum geht, was er im Leben beruflich macht und was er gerade für einen Podcast hört. Und das hat so dermaßen Wellen geschlagen. Ich hätte dich mal fragen, was ist so dein erster Gedanke gewesen, wo du diese Konversation zwischen den zwei gesehen hast?
Ich habe gedacht, okay, wow. Aber wirklich so, oder wie man sich vorstellt, wenn man vielleicht noch nie in Zürich am Paradeplatz war, so, genau so sind die Banker dort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich es gesehen habe, letzte Woche ist das rausgekommen. Ich habe niemals gedacht, dass das so ein Ausmaß annimmt. Und,
ich auch nicht.
Wirklich, nachher dann ist es losgegangen, hat es mir einfach die Videos reinspülen, die Memes reinspülen und irgendwann hätte mir auch ein bisschen von leid tun.
Das ist genau der Punkt, den ich mit dir darüber reden wollte. Der Donat Hofer ist ja einer von den, also ich habe ihn unglaublich fest geschätzt, so als, als Persönlichkeit bei SRF schon. Ich habe wirklich auch mit dem Typ gute Gespräche gehabt. Ich habe das Gefühl, er ist wirklich immer ehrlich und offen interessiert an seinem Gegenüber.
Und
also auch
sagen,
so, wenn ich so mit ihm geschwätzt habe, mal irgendwie an der Kaffeeautomat oder so. Ich habe einfach angenehm gefunden und ich habe immer gefunden, der hat so, der spielt nichts. Also der ist so.
Ja, meine erste Begegnung mit dem Donat Hofer war auf Instagram, wo er mir mal geschrieben hat, er bräuchte unbedingt etwas zum Anlegen für das Zurich Film Festival. Er sei jetzt das erste Mal eingeladen und wo ich meine Anzüge posten. Da habe ich ihm Tipps gegeben, wo ich meine Kleider posten für solche Anlässe. Ja. Und muss ich sagen, sein Format ist eigentlich mega cool, eben Donat auf Achse. Also du gehst einfach raus zu Leuten und du hast eigentlich keine Ahnung, was dich erwartet und Geschichten werden dir dann einfach zugetragen von spannenden Menschen, die dir begegnet, wenn er da mit seinem alten Karren im Zeugs umeinander fetzt.
Und lebt eben so auch von seiner Persönlichkeit. Also er ist Berner, er ist eher so ein bisschen
ein charmanter,
Gemögiger, oder so einer da, der will dir nichts Böses. Du merkst, der geht jetzt so nicht, also er fragt, das ist eben noch lustig, ich glaube, er macht wirklich ganz viel mit seiner Art, weil er fragt dir sehr direkt und auch, also er hat ihn ja auch gefragt, was er verdient und er soll eine Zahl sagen und so. Aber er macht das auf eine Art und Weise, wo du es ihm nicht übel nimmst und du merkst auch, er will dem Typ nicht böse. Er ist wirklich einfach ehrlich interessiert an seinem Gegenüber.
Ja.
Das sind die ganz schöne Eigenschaften. Und ich bin auch überzeugt, dass das Letzte, was der Donat Hofer hat wollen, ist, dass jetzt auf dem Roman P.
aus
Zürich umgekackt wird. Und dann habe ich ja das mit meiner Schwester besprochen. Lexi und ich. Meine Schwester ist auch im Bankwesen tätig in Zürich, also in der gleichen Bubble wie der Roman P.
Sie war auch schon bei dir an dem Paradeplatz oder in der Bahnhofstrasse.
Und sie, ich habe dann mit ihr darüber geredet, weil ich an ihr das Video weitergeleitet habe und gesagt, das ist doch irgendwie nur giggelig, oder?
Mhm.
Und dann sind wir zusammen Sport machen, sie und ich, und dann hat sie mir gesagt, hey, schau, also das Video, ja, irgendwie, ja, ich verstand schon, dass das lustig ist und so, aber irgendwie nimmt das jetzt langsam Zeug an, wo sie findet, das ist nicht okay. Und dann hat sie gesagt, weißt du, Jenny, sie hat sich informiert über den, der arbeitet irgendwie unweit von ihr, der sei, glaube ich, ursprünglich aus Großbritannien und ist also ein Expat eigentlich, ist hier in die Schweiz gekommen, hat arbeitet hier, aber hat hier offenbar auch eine Beziehung.
Erklärt auch seine vielen englischen Begriffe in der Aussprache.
Und sie hat gesagt, weißt du, jetzt ist das so ein Expat, der hat sich integriert, der Typ redet Schweizerdeutsch.
Mhm.
Und der redet gut Schweizerdeutsch.
Ja.
Und die Art und Weise, wie er halt so manche Begriffe halt nennt, ist will, oder wenn er eben so Sachen sagt wie multiple 100, das ist halt, weil das sagt man halt im Englischen so, multiple 100. Also weißt du, und das sind so Sachen, die habe ich mir gar nicht überlegt und die habe ich dann durch sie und durch ihren Blick auf das Ganze, habe ich mich ein bisschen geschämt, weil ich nachher so gefunden habe, wo sie jetzt eigentlich recht, das ist jetzt wirklich so ein Umhacken auf jemandem, wo A, eigentlich ja offen war für das Gespräch, B, sich ja eigentlich coolerweise integriert und Schweizerdeutsch redet, was ja ultra schwierig ist, als Brit sowieso, wo offenbar Freude hat an seinem Job, kann man cool finden oder nicht. Aber der hat irgendwie nichts, der Typ hat nichts falsch gemacht, außer dass er halt wirklich aussieht wie ein absolutes Klischee und wirklich alles, was Leute an Vorurteilen haben, gegenüber Zürich und dieser Bahnhofstrasse und dieser Finanzbubble, das verkörpert er halt. Mhm. Und irgendwie habe ich auch gefunden, also ich hatte dann auch so das Gefühl gehabt, hey, der wird ja jetzt eigentlich eher ein bisschen abgekultet. Bin dann aber in gewissen Kommentarspalten auch nachgelesen und muss sagen, da gibt es dann schon Leute, die richtig reingehen. Und der ist total mumifiziert, der ist überall.
Überall.
Das wird jetzt reproduziert und reproduziert.
Und jeder hat das Gefühl, ich muss jetzt auch noch ein Nachahmer-Video machen, oder?
Und das irgendwie, da habe ich mich kurz gefragt, wie ist das echt, wenn du jetzt der Roman P. bist? Du wirst kurz angehalten bei so einer Strassenumfrage und nachher tatscht die ganze Welt auf dich, also nein, die ganze Schweiz auf dich ein. Mhm. Also irgendwie hat jetzt offenbar auch sich zurückgezogen jetzt oder sein LinkedIn-Profil auf privat gestellt und so. Und ich, jetzt bin ich irgendwie, finde ich es nicht mehr so cool irgendwie. Es tut mir leid.
Es hat ja immer wieder so legendäre Fernsehmomente gegeben, gerade von Tele Zürich, oder? Hast du immer wieder so Momente gehabt in der Vergangenheit?
Nein, unsere Kollegin Dani Vohle hat auch ein paar generiert.
Stimmt. Ja, genau. Was ist jetzt in Betrieb?
Meinst du, bist krass, weil du ein Bänderl hast?
Ja, genau. So
das ist genau auch das.
Ja.
Ja, so kurze Moment, wo nachher Kult werden. Mhm. Und im besten Fall eben auf die positive Art und Weise. Aber es schwingt halt bei vielen Leuten dann trotzdem auch immer noch so etwas Abschätziges mit.
Aber er hat ja schon auch viel Liebe bekommen in den Kommentaren, oder nicht? Also wenn ich so wie jemand, der Kommentare aktiv lesen.
Du solltest es am allerbesten wissen. Weil wenn du, also du weißt auch, wie das ist, wenn über einem geschrieben wird.
Ja.
Und ich meine, du hast einen Job in der Öffentlichkeit, darum ist es nochmal etwas anderes. Du musst gewissermaßen damit rechnen. Du weißt auch, wenn da 20 positive Kommentare sind und 2 negative.
Dann schaust du auf die negativen und die anderen interessieren dich nicht. Ja, das stimmt. Ja, es ist sicher sehr schwierig.
Und das ist eine Privatperson, der Typ ist nicht öffentlich.
Ja.
Und irgendwie, also der Donat hat auch ein Interview gegeben, hat er gesagt, hey, das ist ihm auch nie recht. Also er hat es auch mega cool gefunden, sich mit ihm zu unterhalten. Irgendwie
und ich glaube, er hat ja auch nicht,
nicht davon ausgegangen,
dass das so Wellen schlägt und so ein Ausmaß nimmt.
Jo.
Aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt vielleicht einfach auch noch ein bisschen im Sommerloch geschuldet, nicht? Und dann kommt jetzt die Welle und es flacht dann hoffentlich auch für den Finanzguy irgendwann wieder ab.
Mann, Roman. Tut mir leid.
Ja.
Alles gut. Sie sind nett zum Roman.
Ja, schenken ihm Liebe.
Straight out of Holmes. Da hätte ich gar nicht verstanden. Ich bin zu Alex. Ich so, Alex, was sagt der überhaupt? Was ist das?
Was laberst du?
Oh.
Ach, Herrje.
Ja, der Roman hat mir auf jeden Fall leid. Das wollte ich noch ansprechen.
Und hat sicher alle mitbekommen jetzt in den letzten paar
ganz
Tagen.
Fix, ganz
aber sonst
fix.
Wirklich ein Format, wo ich sehr toll finde.
Ich auch. Und unbedingt weiter produziert werden soll. Und,
ja.
Und eben, ich will auch, dass die Leute weiterhin Bock haben und sich getrauen, anzustehen und etwas zu sagen zu ihrem Leben und zu ihren Ansichten. Weil genau das ist ja so ultra spannend. Also das kann ich jetzt schon sagen. Das wird irgendwann dann in 40 Jahren wird das wieder ausgraben. SRF-Archiv.
148 Jahre SRF-Jubiläumssendung oder auch 150 Jahre SRF-Jubiläumssendung schauen Sie auf den Moment dann zurück.
Genau.
Ich hoffe, bis dann kann er damit umgehen, der Roman.
Ich habe ein kleines Problem.
Oh.
Also, jetzt bin ich ja in dieser Mutterbubble, Michelle. Und jetzt geht es darum, jetzt werden die Kinderbabys, die haben ja jetzt Geburtstag auch.
Ja.
Und jetzt ist mir etwas passiert. Ich kann es jetzt sagen, weil jetzt ist ja Sonntag, wenn der Podcast rauskommt, dann ist der Geburtstag vorbei.
Gut.
Mir ist ich glaube nicht,
dass das Kind wahrscheinlich den Podcast hört, aber dann weiss, was du schenkst oder was.
Nein, es geht auch ehrlich gesagt überhaupt nicht wirklich ums Kind. In dem Fall geht es um die Eltern.
Okay.
Also mir ist etwas passiert. Ich wollte, nebst dem ich ein Geschenk für das Kind, um das es geht, organisiert habe ich den Eltern etwas schenken. Es ist ja der erste Geburtstag, den sie auch haben als Eltern, oder?
Ja.
Und ich wollte ein symbolisches Geschenk machen. Und jetzt ist das Geschenk angekommen und ich habe das zusammengebaut und das ist riesig. Das ist absolut monströs gross.
Also und was ist es?
Es ist ein Schiff. So ein Segelschiff.
Wir segeln zusammen in Hafen.
Das geht niemals etwas an. Das ist etwas sehr Privates und etwas sehr zwischen uns.
Okay.
Aber das hat so ein herziges Schiff, so ein Segelschiff. wo einen symbolischen Wert hat und wo quasi so eine, wie soll ich sagen, so eine Reminder, wie sagt man dem, so eine...
ein Erinnerungsstück, oder
ja,
was?
Ja, aber etwas, das einem immer an etwas erinnert, ja, ist ja gleich. Auf jeden Fall hat das so einfach eben so ein Geschenk mit symbolischem Wert. Jetzt ist das aber, das ist ein Meter breit, ein Meter hoch, ich weiss nicht, das ist riesig. Und ich denke mir so, ich weiß nicht mal, ob die Platz haben,
dass um das irgendwo herzustellen.
Und ich habe auch jetzt total Hemmige. Also jetzt ist es, wenn der Podcast rauskommt, ist es jetzt schon vorbei, aber ich muss am Samstag an die Geburtstagsparty mit diesem Riesenbuchschiff.
Also du musst aber zuerst schon zusammenbauen,
ja,
oder was?
Ja, zusammenbauen. Hey, das ist auch ein Pain.
Oh Gott, der Basti, wie viele Teile hat es bestanden?
Gewesen. Wir haben fast, also wir, es war 5 Verscheidungen gewesen, aber wir haben es gerade noch so überlebt. Ich habe mich so aufgeregt. Es hat natürlich keine genaue Anleitung gehabt, wie man das zusammenbaut. Das ist jetzt, wahrscheinlich jetzt irgendein Segelexperte das anschaut, denkt er sich so, also das ist jetzt, also, da ist jetzt irgendetwas ist jetzt da passiert, aber das stimmt so nicht. Ist aber egal.
Das wird so nie fahren auf dem Meer.
Ich zeig dir jetzt ein Bild, das steht jetzt bei uns daheim. Und jetzt muss ich also auf die Geburtstagsparty, muss dort aufkreuzen mit dem huren Schiff.
Oh, Jesus Gott!
Und ich
sehe jetzt sogar das Segelschiff, wo eigentlich dein ganzer Küchentisch, den Platz von deinem ganzen Küchentisch einnimmt und Segel so hoch bis fast an die Decke. 4 Segel. Wow. Ja, nein, ist hübsch.
Ich weiss nicht, wenn ich jetzt das sage. Also weißt, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt gehen und sagen, hey, look, ich weiss, es ist ein bisschen gross, wenn das nicht wollt.
Ich nehme es wieder mit.
Das war ja auch verdammt teuer. Ich denke mir dann so, also ich kann jetzt nicht einfach sagen, schmeissen es halt
vor. Ja, aber wo du denn das bestellt hast, hättest du ja keine Massangabe gehabt.
Schau, ich bin einfach schon froh gewesen, dass ich eins gefunden habe, das nicht kitschig ist und wo einfach meinem ästhetischen Auge
entspricht.
Ich habe nicht, und das ist mein Fauxpas, muss ich an der Stelle sagen, habe ich nicht geschaut,
ja,
wie gross das ist. Auf dem Bild hat es viel kleiner ausgesehen. Ja, jetzt habe ich das Schiff und ich schäme mich einfach jetzt schon, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich dort antrage.
Das ist doch eine lustige
und meine
Geschichte.
Freundin wird mich anschauen und denken,
was machst du da?
Also, wirklich?
Ich würde das mitnehmen und genau so erzählen. Ich finde das lustig.
Aber würdest du dann auch anbieten, dass du es wieder mitnimmst?
Nein, sicher nicht. Nachher dann musst du bei dir daheim aufstellen, oder was?
Ich weiß auch nicht. Aber ich will auch nicht, dass es im Abfall landet.
Ja, aber komm, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Oder
also die, soll ich einfach loslassen, meinst?
Ich würde einfach loslassen. Die nehmen dann das und zählen sie, wenn sie es nicht schön finden oder keinen Platz dafür haben, in den Keller runterstellen oder in den Estrich aufbiegen. Ist dann denen ihr Problem?
Jetzt bin ich eine von diesen nervigen Freundinnen, die so komische Geschenke machen.
Also fürs Kind hast du denn nichts?
Doch, natürlich. Ah, aber das... Also sicher nicht das Schiff.
Ja.
Ja, okay.
Gut, ich finde das eh immer schwierig, so Geschenke bei Kindern. Mein Göttibub ist ja auch erst gerade eins geworden. Und ich denke dann immer so, ich weiss nicht, beim ersten Göttibub habe ich dann einfach Zeit geschenkt. Ich weiss, es ist vielleicht so als Göttikind auch absolut das, was gar nicht willst, wenn ich mich so zurückerinnere.
Ach.
Aber ich denke dann immer so, keine Ahnung, sie haben eh schon alles und dann bringen die ganzen Verwandten, bringen alle noch weiss nicht wie viele, yeah, Geschenke mit und wenn dann du noch irgendwie das 100. Paar
Schüli mitbringst. Und dann bringt noch ein verdammtes Segelschiff mit. Nein, es ist eine mega schwierige Sache. Ich weiß auch nicht, also wir haben jetzt auch einfach etwas, wo wir das Gefühl haben, das kann man jetzt brauchen fürs Kind. Und eben so ein symbolisches Geschenk noch on top.
Ich bin gespannt. Du kannst dann in der nächsten Folge erzählen, wie es angekommen ist.
Ich denke, keine Freundin.
Ich glaube nicht. Sonst wäre sie eine schlechte Freundin, wenn sie wegen dem die Freundschaft kündigen würde. Kündigungsgrund wegen zu grossem Segelschiff.
Alle anderen denn? Was ist jetzt bei dir los?
Das ist doch gleich.
Ja, ist gleich. Ist also, hast doch recht.
Ich bin gespannt wie ein Pfeilbogen.
Das ist auch ein First World Problem.
Darum finde ich immer so, ich schenke am liebsten mittlerweile einfach Zeit. Das ist am schönsten.
Das ist auch schön. Weil wir haben ja schon darüber geredet von der. Die ist rar.
Die ist rar. Die geht viel schnell vorbei.
Das ist wahr.
Genau. Ich würde sagen, wir sind glaube so in der Hälfte angekommen. Darum könnten wir mal raus mit den guten Nachrichten.
Gut.
Also. Wir müssen uns zuerst entschuldigen.
Also eigentlich, das ist ein bisschen auf deinem Mist gewachsen, Schubiri.
Du bist dazu gedrängt.
So dermassen für eine Presse. Dann hast du gesagt, du willst das jetzt unbedingt sagen. Ich glaube einfach, weil du dich selber so gefreut hast. Aber das Problem war eben das, dass wir zuerst ein Datum festgesetzt haben.
Genau.
Im September.
Ja.
Dann haben wir das Datum müssen ändern. Leider auch, muss man sagen. Aber wir haben es müssen ändern, weil es vor Ort noch Bauarbeiten gibt und das einfach nicht gegangen wäre.
Ja.
Darum findet der zweite Live-Podcast B&B
ausgesetzt
in der Wellness-Therme 47 Baden statt am
1. Oktober! Ja, und es wird, glaube ich, wieder mega schön. Ich freue mich wahnsinnig. Es gibt ab sofort Tickets. Jawohl. Wir tun euch Zeiten, wo ihr die Tickets könnt kaufen. Die gibt es wirklich nur auf dieser Seite. Die wir euch verlinken bei uns in den Shownotes, wie man so schön sagt. Oder natürlich auch auf unseren Instagram-Kanal. Und ja, es wird wieder wie letztes Mal. Wir werden alle in den grünen 47 Badmantel dort hocken.
Und hoffentlich einen schönen Abend. Auch eure eigenen mitnehmen, so wie das ein paar Perlen letztes Mal gemacht haben. Das ist absolut legitim, das dürft ihr natürlich auch. Wir werden eine gute Zeit haben, wir werden ein bisschen wellnesseln, wir werden eine gute Musik hören, darf ich das schon sagen?
Ja, ich glaube schon, wenn sie vom 47 tun, sie glaube auch sagen, wer kommt, oder?
Also
letztes Mal haben wir Anna Ferdinelli dabei gehabt. Und wir haben uns überlegt, wer könnte das Mal wieder kommen. Wir hätten wahnsinnig gerne nochmal Anna Ferdinelli gehabt, aber sie startet genau an dem Tag oder einen Tag später, startet sie ihre Herbsttour, genau, und darum kann sie nicht mit dabei sein. Aber wir haben jemanden gefunden, wo wir beide auch manchmal zusammen, manchmal unabhängig voneinander persönliche Geschichten mit dieser Person erlebt haben. Bei mir ist zum Beispiel, wenn ich mich zurückerinnere, ist mir dann in den Sinn gekommen, erst später, das ist mein allererstes Interview gewesen, das ich gemacht habe am Küchentisch im Lockdown.
Im
Lockdown
stimmt.
Hat man dann angefangen, gerade für Tipparad, wo ich dort moderiert habe, hat man angefangen mit diesen Künstlerinnen und Künstlern via Teams oder wie heisst es andere? Zoom. Interviews
genau.
Machen. Also plötzlich
richtig.
Hat man sich halt nicht mehr treffen und hat die Interviews so gemacht. Die Castingshow gewonnen und ist darum quasi mein erstes Interview so gewesen.
Stimmt. Und er hat auch die Castingshow gewonnen und hat doch dann das Finale
im Kellerrund.
Also total räudig
da. Mega schlimm.
Aber er ist auf jeden Fall nachher für die Schweiz an Eurovision Song Contest. Und in diesem Zusammenhang ist er natürlich unendlich mal bei uns zu Gast gewesen, bei G&G. Mhm. Wir haben mit ihm auch schon Party gemacht. Wir sind mit ihm schon gewesen, Karaoke singen.
Am Morgen um 3 nach dem Privalo in der Langstrasse in einer Karaoke-Bar.
Eine unglaublich liebenswerte Person und ein fantastischer Sänger.
Ja.
Das ist
der DJ Bobo.
Nein, es ist natürlich der Remo Forer.
Ja, der Remo Forer kommt vorbei, tut das musikalisch umrahmen, freuen wir uns wahnsinnig fest drauf.
Ja,
und vielleicht können wir noch mal schön sagen, was in dem Ticket für B&B ausgesetzt am 1. Oktober alles enthalten ist, was da alles drinnen ist in dem Ticket. Nämlich ist das zum einen ein Tageseintritt ins 47. Also ihr könnt wirklich dort vom Morgen, wenn es aufgeht, den ganzen Tag schon mal go baden, go saunieren, was auch immer euch ein Herz begehrt. Es gibt einen Welcome-Drink.
Genau.
Wieder alkoholfrei oder mit Alkohol. Das ist euch überlassen. Es gibt Apero-Häppli,
jawohl,
die da mit dabei sind. Also ihr müsst nicht verhungern. Dann natürlich der Live-Event selber plus der Badmantel.
Jawohl.
Genau, wo es ebenfalls gibt.
Also den müsst ihr dann aber wieder zurückgeben. Also den dürft ihr nicht mit heimnehmen.
Genau, den muss man dann natürlich wieder abgeben. Ja, und hey, es würde uns mega freuen, wenn ihr würdet kommen. Und wir haben, glaube ich, so, letztes Mal habe ich so ein bisschen gehört von Leuten auch, die mega gerne gekommen wären und gefunden haben, aber ich möchte mich nicht im Bikini zeigen oder in der Badhose vor anderen Leuten. Hey, das Gute ist ja eben, wir hocken im Badmantel dort, also man muss sich nicht irgendwie Blut zeigen.
Nein,
oder eben im Bikini, wenn man das nicht möchte. Man,
das
muss
auch nicht.
Man muss auch den Aufguss nicht mitmachen.
Nein. Und man kann auch, wenn man möchte, vor allem mit dem Tüchli sich nachher in die Sauna reinsetzen. Also da müssen wir jetzt wirklich, das ist nicht irgendwie so eine, also das ist eine Textilsauna, da sind wir alle angezogen.
Genau, und wir möchten einfach, dass es allen wohl ist und wir wieder ganz viele tolle Perlen dürfen kennenlernen und ihr mit dabei seid am 1. Oktober.
Oh,
wir freuen uns schon ganz fest drauf.
Das ist toll.
Ich glaube
so.
Auch. Ich freue mich auch sehr fest.
Ganz viele Geschichten müssen wir wieder ausgraben.
Yes, das machen wir. Also Tickets ab sofort erhältlich in den Shownotes. Kommen wir den Link dazu über.
Genau.
Und gebt uns doch Bescheid, wenn ihr
wenn ihr dabei seid.
Tickets, wenn ihr euch Tickets
ersteigert habt.
In den Kommentaren bei uns. Genau. Ich habe noch eine Geschichte erlebt, wo ich dir zwar schon per Sprachnachricht mitteilt habe, aber ich noch mit dem Gros möchte teilen. Und ich wirklich dachte, das war wieder mal so ein Moment, wo ich dachte, du bist wirklich manchmal so eine hohle Nuss.
Erzähl.
So ein Chaot. Ich bin letzte Woche unterwegs auf Zürich und ich muss jetzt sagen, ich lebe seit etwa 3 Monaten praktisch nur noch in Birkenstöcken.
Die haben auch schon die ganze Welt gesehen in Birkenstöcken. Die sind schon in New York gesehen.
Ja, das stimmt.
Die sind, wo sind die schon überall
gesehen? Ja, in LA jetzt erst gerade. Ja. In Mailand sind sie gewesen, in Rom.
Ja.
Und sie sehen auch dementsprechend aus. Und ich bin auf dem Weg auf Zürich gewesen, bin zu Baden, beim Gleis 1, wo der Zug auf Zürich am Fahrt natürlich wieder mal wahnsinnig knapp angekommen. Mhm. Und der Zug ist gerade so eingefahren. Und ich steige in den Zug rein, 2 Stufen. Und auf der 3. Stufe merke ich so, oh, ich glaube, ich verliere meinen Birkenstock. Und dann macht es bumm, bumm, bumm. Und ich sehe, wie der Birkenstock von Stegentritt zu Stegentritt weiter runtergeht. Und am Schluss, was passiert? Er landet unter dem Zug auf dem Gleis.
Aber das ist doch mega weit runter.
Ja, natürlich. Das ist etwa, ich weiss auch nicht, was sind das? Vielleicht ein Meter oder mehr als ein Meter. Ich bin wahnsinnig schlecht am Schätzen. Und ich natürlich voll in das Zeug reinkomme. Ich habe gedacht, scheiße, der Zug fährt die 1,5 Minuten ab. Was soll ich jetzt machen? Soll ich einfach nur mit einem Birkenstock auf Zürich und nachher dann in den Socken in der Stadt umeinander laufen? Soll ich jetzt da bleiben und warten, bis der Zug aus dem Bahnhof rausgefahren ist? Und dann war es mega herzig. Dann ist so ein junger Typ gekommen und hat gesagt, warte, ich helfe dir, warte, ich hebe den Zug auf und ist so in die Türen rein, dass die Türen nicht zugeht, weil ohne das Türen zu, wenn die Türen ja nicht zugeht, dann kann er auch nicht abfahren. Und was mache ich? Ich liege auf dem Perron und probiere so mit einem Arm aufs Gleis runterzulängen und bin fast nicht runtergekommen. Und ich wollte nicht wissen, wie das aussieht. Wenn das irgendjemand beobachtet hat und vielleicht das Film gemacht hat, dann lässt es mir zukommen. Auf jeden Fall habe ich es geschafft. Ich habe dann den Birkenstock in einer Geschwindigkeit von dem Gleis unten vorgezogen und habe ihn nachher wieder gehabt. Ende gut, alles gut. Aber ich bin nachher auf Zürich gefahren und ich habe den ganzen Weg für mich so fest müssen lachen. Ich bin einfach durchgehockt und habe vor mir hergegigelt und dachte, ich gehe wie bescheuert. Hätte das jetzt echt ausgesehen, wenn das irgendjemand beobachtet hätte.
Ich überlege gerade, was ich gemacht hätte. Ich glaube, ich wäre einfach so durch und hätte gesagt, okay, das ist es jetzt mit dem Birkenstock. Du. Jetzt bin ich halt barfuß unterwegs.
Dann wärst du einfach barfuß in der Stadt rumgelaufen. Geil. Nein, ich kann nicht können zurücklassen.
Das ist ja auch noch gefährlich. Also ich meine, stell dir auch vor, da wäre der Zug noch irgendwie weitergefahren oder so.
Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass sich das bei mir meldet. Doch, und irgendwie mir noch Bus gibt. So. Aber es ist noch Zeit gewesen zwischen dem Moment, wo ich runtergehauen bin und der Zug abgefahren ist. Also das habe ich schon geschaut.
Krimi. Also ich sage das, was man alles erlebt im ÖV, das ist einfach
gut, da haben wir ja schon manchmal davon gehabt.
Unglaublich.
Ich habe es ja letztes Mal schon angetönt, ich bin in ein kleines Rabbit Hole reingekommen nach meinem Trip in Amerika.
Und dann bin ich auch schon gesehen, in diesem Rabbit Hole.
Bist du auch schon gesehen? Dem?
Ja.
Und zwar sind wir noch im Oscar-Museum, also das ist eben gar nicht der offizielle Name, das heisst gar nicht Oscar-Museum. Das heisst,
dort bin ich gesehen, dort habe ich so eine Reportage gemacht damals. Das ist gerade neu aufgegangen dort,
okay.
Wo so das Kleid ausgestellt ist, unter anderem von der Halle Berry.
Ja, genau.
Genau.
Ist egal. Ich
Academy,
irgendwas, Museum, irgend sowas. Also. Auf jeden Fall bin ich ja überhaupt nicht der Museumstyp, aber dort habe ich gefunden, das ist sicher noch spannend, weil dort musst du nicht einfach irgendwelche Kunst anschauen, irgendwelche Bilder anschauen, sondern da gibt es eben spannende Kleider zum Beispiel zum Anschauen. Und im Moment läuft in dem Oscar-Museum eine Ausstellung von der Marilyn Monroe, weil die Marilyn Monroe, die würde das Jahr Hunderte werden. Und es war auch erst gerade der Todestag gewesen, am 4. August. Genau.
Sie ist gestorben am 4. August 1962.
Also schon vor Ewigkeiten, vor 64 Jahren und das nur mit 36. Und ich muss sagen, logisch, ich habe bis dahin schon gewusst, wer die Marilyn Monroe ist und dass sie offenbar sehr ein grosser Star war. Aber ich habe mich jetzt nie mega fest mit ihrem Leben auseinandergesetzt. Und nachher bin ich in die Ausstellung gegangen und dann hat es mich genommen. Und seitdem habe ich, glaube ich, sämtliche Podcasts, die es gibt, über das Leben von der Marilyn Monroe gehört. Noch am Strand dort sämtliche Dokumentationen geschaut. Aber nicht nur, weil ich das Leben wahnsinnig spannend gefunden habe von dieser Marilyn Monroe, sondern vor allem auch die ganzen Umstände, wie sie gestorben ist. Genau, die ganzen Todesumstände, die ganzen Verschwörungstheorien, die es gibt um ihren Tod.
Ja, das finde ich eben auch ganz, ganz schlimm. Also ich glaube schon, was man muss halt sagen zu ihr, sie hat eben mit ledigem Namen, heisst sie Norma Jean Baker.
Genau.
Und sie
also, hat ja eigentlich noch einen anderen Nachnamen gehabt, weil man muss sagen, sie ist entstanden aus einem kurzen Flirt von ihrer Mutter mit dem damaligen Chef von ihr. Die hat auch in den Filmen Filmindustrie gearbeitet. Und ihre Grossmutter, die auch unter Panikattacken und Depressionen gelitten hat, hat wie nicht damit umgehen können, dass ihr Grosskind unehelich ist und hat sie ja sogar töten wollen.
Mm.
Und
darum,
darum hat sie ihr nachher den anderen Namen gegeben, dass die Gesellschaft keinen Rückschluss kann ziehen kann, wer ihr Vater ist. Also, sie ist schon mega unter, sie hat schon ganz, ganz eine schlimme Kindheit gehabt. Ja. Sie ist auch von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gegeben worden, schon missbraucht worden vom Pflegevater. Also wirklich eigentlich ganz, ganz tragisch schon angefangen, das Leben von dieser Norma Jean.
Und sie ist ja dann auch, sie ist dann zu dieser Marilyn Monroe geworden, zu dieser Überfigur, zu dieser Ikone, Sexsymbol, zu dieser blonden Bombshell-Schauspielerin, wo man, also ich glaube, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das Level an berühmt sein, weil das ist, heute habe ich das Gefühl, bist du so Bubble-berühmt. Also du bist entweder so als, zum Beispiel als TV-Persönlichkeit berühmt, dann einfach bei den Leuten, die halt sich mit Fernsehen auseinandersetzen.
Die noch Fernsehen schauen.
Ja, oder du bist irgendwie Kino-berühmt, also dort, wo du halt, oder du bist irgendwie
Musikerin.
Aber du musst wie das Medium konsumieren, damit du die Personen mitkriegst.
Ja.
Und manchmal habe ich das Gefühl, oh, die Person ist doch jetzt so unfassbar bekannt. Und dann gibt es aber gleich immer wieder Leute, die sagen, hä, wer ist das?
Noch nie
und ich glaube, in den, was ist das denn, in den 50er, vielleicht auch schon in den 40er teilweise, wo die Marilyn Monroe...
Ja, so auch zu Kriegszeiten noch.
Genau. Wo die Marilyn Monroe berühmt war, also da hat sich niemand gefragt, wer ist Marilyn Monroe, die hat man kennt. Die ist so berühmt, das ist das Level an Berühmtheit, das man glaube heute gar nicht mehr erreichen kann. Mhm. Und das ist einerseits natürlich sicher wahnsinnig aufregend gewesen, also die hat ein Leben geführt in tausend Braus und hat die Mächtigsten von den Mächtigen kennt, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Leben, wo unfassbar viel Angst hast und unfassbar viel Druck herrscht, zum immer so wahnsinnig toll auszusehen, wie du halt, also wie du, für das, was du bekannt bist, weil für das ist sie bekannt gewesen, dass sie gut aussieht. Mhm. Aber auch so das ständige Beobachtet werden, bewertet werden, das hat ja bei ihr nie aufgehört.
Nie. Und sie ist ja, glaube ich, sie hat zum einen den wahnsinnigen Fame, den wahnsinnigen Erfolg gehabt, aber ist schlussendlich, glaube ich, sehr einsame Person.
Ja, und
einsame
schlimme
Person
Depressionen gehabt und die hat die Tablettensüchtig gesehen, der ist überhaupt nicht gut gegangen. Irgendwann sind so Tagebücher veröffentlicht worden von ihr, also so Protokoll sind eigentlich mehr so, also so, was sie sich selber aufgenommen hat, was ist das, so Sprechstundenprotokoll, wo sie eigentlich für ihren Arzt, für ihren Psychologen aufgenommen hat.
Mhm.
Genau. Und das ist irgendwann veröffentlicht worden.
Die Notizen sind eben auch mit dem Oscar-Museum eben auch, sind auch ausgestellt.
So wie leider einfach alles rund um sie nicht privat war, sondern über kurz oder lang an die Öffentlichkeit gelangt ist. Also was sie hatte, hat auch ganz, ganz viel natürlich Beziehungen zu diversen Männern, zu mächtigen Männern. Also es wird bis heute auch viel diskutiert und gemunkelt über Beziehungen zum ehemaligen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, zu seinem Bruder, Bobby Kennedy. Beide übrigens ja auch mysteriöserweise gestorben oder ermordet worden. Und was eben das Ganze so ein bisschen ganz, ganz tragisch auf die Spitze bringt, finde ich, ist eben der Umstand um ihren Tod. Das kann ich nochmal erzählen, was du gelernt hast.
Also sie ist ja gefunden worden in ihrem Haus in Los Angeles. Und wenn man so ein Todesdokument anschaut, dann steht dort, die offizielle Todesursache ist vermutlich Suizid, vermutlich Selbstmord. Und wenn man auch die Podcasts hört, die ich jetzt gehört habe, dann denke ich schon so, ich glaube vielleicht eher nicht unbedingt. Also so ist es mir gegangen. Da gibt es zum Beispiel eben die eine Verschwörungstheorie, dass sie zu viel gewusst hat, weil sie eben in diesen Kreisen auf höchster politischer Ebene verkehrt hat. Sei es mit dem Bobby Kennedy, der Justizminister war in der Regierung von seinem Bruder John F. Kennedy, wo sie eben mit beiden so eine Affäre hatte und die ihr dann halt Sachen anvertraut haben, wie zum Beispiel, dass John F. Kennedy plant, heim in den Fidel Castro, wo zu der Zeit der Diktator war, von Kuba umzubringen und sie wie einfach zu viel gewusst hat. Und mir sagt, sie hat zwei Tage bevor sie gestorben ist, wollte sie eine Pressekonferenz geben und quasi erzählen rund um ihr Verhältnis zu den beiden Kennedy-Brüdern und sie quasi an die Pranger stellen oder wie sagt man, oder quasi auffliegen lassen, was sie alles, einfach erzählen, was sie alles weiss. Und unter mysteriösen Umständen ist sie dann eben zwei Tage später gestorben und auch ganz viele Sachen, die nicht zusammenpassen. Also ihre Haushaltshilfe, ihre Haushälterin, wo die Polizei eingetroffen ist, am Bettwäschwaschen war, weil sie ist im Bett aufgefunden wurde mit so ganz vielen leeren Tablettendöschen um sich herum mit dem Telefonhörer in der Hand. Und die sind zu dieser Zeit dann am Bettwäschwaschen gewesen und haben sich immer wieder verstrickt in ihre Aussagen immer wieder verändert. Und der Robert Kennedy ist kurz vor ihrem Tod noch gesehen worden
im Haus.
Genau.
Und es gibt keinen Rückstand von diesen Tabletten, also von diesen Pillen in ihrem Magen. Also,
genau, also die Kapseln, oder?
Die müssen irgendwie, wenn, dann eingeführt worden sie oder irgendwie gesprüht. Also es ist wirklich ein Chaos, dass nachzuvollziehen, was dort passiert ist rund um ihren Tod. Aber all diese Sachen, die lassen stark vermuten, dass das ein bisschen mehr gewesen ist als ein Suizid. Dass dort sehr viel mehr dahinter steckt. Und das finde ich irgendwie, das an sich ist ja schon absolut schrecklich, wenn irgendwie so eben... Man lässt dich nicht mal selbstbestimmt aus dem Leben gehen. Ja. Also du bist so dermaßen fremdbestimmt. Das an sich ist ja schon absolut tragisch. Und dann, finde ich, kommt aber hintenrum der tragischste Teil. Und zwar, dass ihre Leiche...
Ja genau, niemand hat sie wollen abholen. Oder meinst du das?
Nein,
oder was?
Sie ist verschwunden für mehrere Stunden. Ihre Leiche ist verschwunden. Man hat für mehrere Stunden nicht gewusst, wo sie ist. Und wo sie nachher in der Autopsie angekommen ist, im Morgue, wie sagt man den Morgue? Dort, wo man halt Leichen tut.
Und so in der Autopsie.
In der Autopsie einfach, genau. Wo sie dort angekommen ist.
In der Rechtsmedizin.
Hat der Mensch, der die Autopsie vorgenommen hat, schon gesagt, dass sie sei nicht wiederzuerkennen. Ja. Also man geht auch stark davon aus, dass da noch eine Schändung stattgefunden hat im Nachgang. Also auch das, alles allegedly. Aber gleich, ich finde, das sind alles so Geschichten, die unfassbar grausam sind. Und was ich auch noch mal so eine ganz schlimme Geschichte finde, auch was sich dann nach ihrem Tod ereignet hat, ist, dass sich irgendein so ein Multimillionär oder sogar Milliardär, irgendein so grusiger Sack, hat sich das Grab über ihre hat gesichert.
Ja.
Schon sehr, sehr, also schon zu ihren Lebzeiten. Also oder einfach, ich weiß nicht genau, wenn, aber einfach hat das sich gesichert, sodass er nachher für alle Ewigkeiten auf Marilyn Monroe herabschauen kann.
Oh mein Gott, wow.
Und sie hat ihn nicht gekannt. Da hat es keine Verbindung gegeben, aber es ist einfach wieder so ein...
Er hat es einfach geil gefunden.
Ja, und sie ist wie so... Sie hat wie den Leuten gehört. So, im Verständnis von vielen Menschen. Und das finde ich so etwas Ekelhaftes. Das ist so etwas... Sie ist wie so ihre Figur, ihre Persona, die hat man sich so wollen, zu eigen machen. Und das finde ich einfach... Ich weiß nicht, ich finde das auch einfach so eine tragische... Die Frau... Also es tut mir einfach nur leid. Keine Ahnung, ich finde es einfach nur widerlich. Ich glaube, Männer haben deren... so viel zu wieder durch. Ja. Also wirklich,
Ich glaube, was mich dann am meisten auch betroffen gemacht hat, was dann, das erzählt man sich auch, dass offenbar niemand hat wollen, ihre Leiche quasi abholen. Und dann war schlussendlich irgendwie ihre trottelige Ex-Mann, die dann die ganze Beerdigung gezahlt hat. Eben, die dann irgendwie wieder zeigt, dass sie halt doch trotz all dem Weltraum und den ganz vielen Fans, die sie gehabt hat, gleich irgendwie einsam gestorben ist.
Jo, mega schlimm.
Also wenn ihr das ein bisschen genauer wisst, also ich finde es wirklich mega wahnsinnig spannend gefunden, weil es krasser ist, oder? Ich meine, die Frau ist seit 64 Jahren tot und trotzdem habe ich das Gefühl, ich glaube, jeder kennt die Marilyn Monroe. Es gibt überall gibt's noch Bilder, wo man von dieser Frau
stell dir
kann,
vor, du
kann
bist
kaufen.
Das. Ja, ist das nicht widerlich?
Mal sicher.
Das ist das, was wir mal besprochen haben, tut mich irgendwie erleichtern zu wissen, dass ich in 100 Jahren vergessen bin.
In 100 Jahren interessiert es niemand mehr.
Das ist die Alternative. Ja. Gerade für eine Frau. Ich finde das schlimm.
Aber es gibt eine gute Dokumentation über ihr Leben, die ich jetzt geschaut habe, die von der Arte rausgekommen ist. Frisch jetzt zu dem 100-jährigen quasi Geburtstag von ihr findet ihr auf arte.tv. Es sind 3 Teile. Und kann man noch bis Ende Jahr kann man die noch schauen in der Mediathek von Arte, wenn ihr dort Marilyn Monroe eingeht.
Alright.
Gut. Ich habe noch etwas anderes, das habe ich nämlich letztes Mal auch noch vergessen, was ich von L.A. mitgebracht habe, was mir aufgefallen ist und was ich so krass gefunden habe und mir auch ein bisschen Angst gemacht oder ich ein bisschen beängstigend gefunden habe.
Was?
Dort sind ganz viele fahrerlose Taxis rumgefahren.
Oh. Und auch gell, die Roboter, die so
Essen bringen,
wo ja. irgendwo plötzlich so siehst, so er probiert so wieder ja, einen so über so ein Bordsteinli, ja. So eine Bordsteinkante so drüber zu fahren und muss irgendwie 15 Mal anlaufen, bis es dann endlich schafft. Das ja. habe ich auch gesehen, ich habe das so absurd.
Ich habe es auch unglaublich absurd gefunden und ich habe im ersten Moment so wirklich gedacht, also, hallo, ist da wirklich niemand drin? Und die Autos fahren wirklich einfach.
Bist du in so einem gefahren?
Nein, ich habe mich dann nicht getraut. Ja. Ich habe es irgendwie, obwohl man ja sagt, das ist eigentlich viel sicherer, weil die sind irgendwie nicht abgelenkt von Müdigkeit, von Handy, kein Alkohol, kein aggressives Fahren. Also eigentlich wäre es viel sicherer, mit so einem Auto zu fahren, aber ich hätte es trotzdem irgendwie schräg gefunden, zum Wissen, da hockt jetzt kein Mensch, der im Notfall könnte eingreifen. Und du weißt ja auch nicht, wenn es irgendwie einen Fehler gibt im System. Aber die Leute sind durch die und ausgestiegen in die Taxis, als wäre das Normalste von der Welt. Und ich habe es schon noch speziell gefunden, dass dann irgendwie jetzt gesehen, all die führerlosen Taxis.
Schreibt mal, ob ihr würdet mit so einem fahren, weil ich glaube, ich würde das auch nicht wollen. Ich habe das Gefühl, es gibt doch dann sicher irgendein Szenario, wo man nicht bedenkt hat, wo man die programmiert hat, wo könnte eintreffen, wo das System dann komplett überfordert wäre. Wo es eben dann wirklich so den menschlichen Faktor braucht, um dann richtig zu reagieren.
Ja. Gott. Ich glaube, es ist einfach so, ich weiß auch nicht, es fehlt Vertrauen trotz allem, oder? Nicht?
Ja. Ich finde schon. Ja. Eben so ein Systemausfall lenkt und dann ist es einfach so, du hast einfach keine...
Und dann eine kleine Massengarambolage und du kannst ja nichts machen.
Nein. Wobei, gell, also ich kann auch schon, ich glaube, ich bin auch schon in Taxis gesessen, wo ich weiss nicht, wie lange der Taxifahrer schon wach war. Ich weiss nicht, ob der vielleicht sogar irgendetwas intus gehabt hat. Also da habe ich auch schon ganz gespässige Geschichten miterlebt von dem her.
Dann vielleicht lieber so ein Roboter. So ein Roboter-Taxi. Hey, es ist noch, ganz viele haben in die Schule angefangen, haben Lehre angefangen, sind in den Kindergarten gekommen. Ja, es ist wieder losgegangen nach den langen Sommerferien. Und ich wollte dich mal fragen, was sind so deine Erinnerungen, wenn du so an die Zeiten zurückdenkst?
Also bei uns, ich bin jetzt in Meisprach in Baselbiet in die Primarschule gegangen und ich weiss noch, wenn du so den Übertritt gemacht hast, quasi vom Kinski in die erste Klasse, dann war es immer so gewesen, dass dich quasi die älteren Schüler sind abholen
konnten. Und haben dich wieder Empfang genommen?
Ja, also wie, bei mir war damals mein Nachbar, der Matthias, der war nämlich, glaub, 2 Jahre älter als ich. Und jedes ältere Kind hat sich dann so ein neues Kind quasi ausgesucht und ist dann so wie ein Gott, der Götti und hat dann das Kind abgeholt und so symbolisch quasi mitgenommen, jetzt die Stufen auf.
Ja.
Und dann hat es immer, glaube ich, noch Sonnenblumen gegeben. Und es ist irgendwie noch gesungen worden und so. Total herzig, irgendwie so das kleine, also die kleine Prozedur,
ja.
wo man sich dann so, ja, wo man einfach so symbolisch die jungen Kids quasi zu den grossen Kids
geholt hat. Ja, und sind ja schon noch grosse Schritte, wenn du dann denkst, in so einem kleinen Leben.
Ja, sicher.
Also, darum ist es ja mega wichtig, dass du jemanden hast, wo dir dann irgendwie so ein zeigt, wodurch dass es geht.
Mega toll.
Ja. Weil ich mag mich erinnern, zum Beispiel Kindergarten habe ich schrecklich gefunden. Wirklich? Also ich glaube, dort hat sich schon gezeigt, dass ich Mühe habe mit so neuen Anfängen.
Aber kannst du einfach spielen.
Was? Ja, ich weiss, aber ich bin... Also, bei uns hat es den kleinen Kinski gegeben und den grossen Kinski. Und als ich in den kleinen Kinski gekommen bin, habe ich zum Beispiel immer, also meine Mami hat uns dann gebracht, oder mich gebracht, und ich habe so fest gebrüllt, dass ich schlussendlich den kleinen Kinski übersprungen habe. Ich habe wie so fest Heimweh gehabt. Und ich weiss noch, das ist so eine Erinnerung, die sich bei mir mega eingebrannt hat in mein Gedächtnis, obwohl das irgendwie, weiss ich nicht, 35 Jahre her ist, dass ich auf einem Bänkchen gehockt bin, am Fenster an, bei uns im Kindergarten. Und von dort aus hast du das Fenster genau auf die Kille gesehen und auf die Kille-Uhr. Und ich habe immer gewartet, bis es endlich 11 wird, dass wir singen können. Elfi, Glöckli, läutet schon, jetzt ist Zeit zum Heimgehen. Und ich endlich wieder heim können. Und das hat damit geändert, das habe ich eine Woche gemacht und wirklich nur gebrüllt, dass sie mich am Schluss rausgenommen haben aus dem Kinski. Und dann habe ich ein Jahr später dann direkt in grossen können.
Bin ich Kinski-tauglich gewesen?
Ja.
Yes, Gott.
Kleine Mami-Höcker, oder wie sagt man. Aber in der Schule, in der Primarschule habe ich dann nachher mega gefreut und das war dann mega schön gewesen mit meinem kleinen Willi von der Biene Maya auf meinem blauen Lederrucksack. Das ist dann wieder gegangen und im KV habe ich dann genau das Gleiche nochmal erlebt. Dort bin ich dann auch heimgekommen und hat am liebsten gefunden, oh mein Gott.
Wirklich?
Ja. Lass mich wirklich, aber dort ist ja dann die Umstellung nochmal so gross von der Oberstufe, irgendwie nur Schule, plötzlich gehst du arbeiten, plötzlich solltest du erwachsen sein.
Und das ist auch viel Druck.
Mega. Und dort bin ich dann auch heimgekommen und habe gefunden, Mami, ich möchte da nie mehr hergehen.
Nein.
Und vielleicht so als Tipp, keine Ahnung, wenn ihr irgendwie Mami und Papi sind von solchen Kindern, dass man, ja, da hätte ich mir, glaube ich, im Nachhinein so gesagt, nicht gerade aufgeben, sondern wirklich bisschen, eben einfach ja. nochmal probieren. Und im KV habe ich aber ja dann auch nicht aufgeben.
Ich glaube auch schwierig, mega. Dann zu sagen als Mutter, ach, um mich zu prügeln, die jetzt hier nochmal an. Aber bei mir ist es eben so gewesen, dass wir haben von 2 bis 4, also altersmässig, bin ich mit meiner Familie in Belgien gewesen.
Stimmt,
wir haben in Belgien gelebt, aber mein Vater hat sich wie, meine Eltern haben, glaube ich, irgendwie so ein Abenteuerwelle und er hat sich versetzen lassen von der, also hat für eine Versicherung geschafft, er hat sich versetzen lassen auf Belgien, in der Nähe von Antwerpen. Und dann haben wir 2 Jahre dort gewohnt. Meine Eltern haben sich dort mega krass integriert. Also die haben alle Flämisch geredet und mega viele Freunde gemacht und so. Und mein Bruder ist dort auf die Welt gekommen. Aber auf jeden Fall haben wir, wo wir dann zurückgezogen sind, in Belgien gehst du in Glöter School, heisst das, glaube ich. Also es ist so, du gehst schon mega früh, eigentlich in Kinski, so eine Spielgruppe, Kinski-Phase, die fängt schon viel, viel früher an.
Ja.
Und entsprechend bin ich mir das schon wie gewöhnt gewesen, als ich zurück in die Schweiz gekommen bin, weil mir das dort, also ich bin dort quasi schon im Kinski gewesen. Und oder eben in der Glöter-School. Und nachher,
also wie so eine Vorschule, oder?
Ja, aber es ist mega cool, weil es ist so, du musst dir vorstellen, es ist so wie so ein Innenhof und dann hat es aussen nur so im, was ist das so, im L eigentlich, also so Gebäude und jedes Zimmer ist wie eine Stufe höher und jedes Jahr wechselst du einfach ein Zimmer weiter.
Okay.
Und wenn du dann von oben ankommst, gehst du in die Schule.
Dann weißt du, jetzt hast du es geschafft.
Ja, und das, eben, entsprechend, das fängt schon mega früh dort an, das ganze Betreuungsthema. Und ich bin mir das schon gewöhnt gewesen. Darum, als wir in die Schweiz gekommen sind, bin ich nachher ein Jahr zu früh in Kinski gekommen, weil meine Mutter so gesagt hat, ich kann die jetzt nicht einfach ein Jahr noch daheim behalten, weil es da nichts gibt. Also sie ist sich das halt schon wie gewöhnt und dann haben wir so eine Sondergenehmigung gekriegt.
Dass du hast das Jennifer Bossa schon mit 3 darf in Kinski.
Nein, 4 ist es gesehen.
Okay.
Genau, auf jeden Fall bin ich dann schon in Kinski und dann bin ich eben auch ein Jahr zu früh nachher eingeschult worden.
Ja. Also du bist eigentlich immer die Jüngste gewesen nachher in der Schule?
Dann habe ich so einen Aufnahmetest machen, um nachher eingeschult zu werden.
Okay.
So Putzli richtig zusammen. Also man hat mich so wie evaluiert, ob ich
genug Intelligenz bin. Du hast dann schon eine Aufnahmeprüfung machen.
Aber das hat mir meine Mami dann immer so gesagt, gell, und wenn es dir irgendwann schnell geht und so, du bist eh die Jüngste, du hast eigentlich wie ein Jahr Spatzig, du könntest auch ein Jahr einfach überspringen, wie soll ich sagen, zurück,
wiederholen,
genau. Ja. Und das hat mir, glaube ich, immer so ein gutes Gefühl gegeben, weil ich immer so gewusst habe, ich habe wie so ein extra Jahr.
Im Notfall könntest du eine Klasse wiederholen und wärst immer noch gleich alt wie alle deine Klassen-Spendchen. Das habe ich natürlich nicht gebraucht. Du gescheites Ding, du.
So schlimm.
Nein, ich habe einfach gemerkt, Neuanfänge können manchmal einfach anstrengend sein. Aber man braucht einfach ein bisschen Zeit, um sich vielleicht an neue Sachen zu gewöhnen. Genau. Und da brauchen die einen Menschen halt ein bisschen länger als andere.
Richtig.
Und da dürfen wir es auch nicht eben zu fest, glaube ich, erzwingen. Also allen, die irgendwie Kinder haben, die neu angefangen haben, guten Start.
Jawohl.
Haben wir alle mal erlebt. Das. Und wir starten, glaube schon gleich mit was für einen tollen Übergang.
Was
kommt jetzt? Ich sagen, wir starten, glaube schon gleich mit den Vorbereitungen für unseren 2. Live-Podcast. An dieser Stelle soll es nochmal gesagt sein. Kauft euch Tickets, das würde uns wahnsinnig freuen.
1. Oktober in der Wellness-Therme 47 in Baden. Yes. Hoffentlich mit euch.
Mit dabei. In dem Fall hast du noch etwas?
Nein, das war es von mir.
Gut, gebt uns fleissig Sternchen, wenn wir euch gefallen.
Gebt uns Sternchen, kommentiert fleissig und
abonniert.
Und abonniert natürlich auch. Und dann freue ich mich sehr, sehr fest, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
Das freue ich mich auch. Ich wünsche dir alles Liebe.
Alles Gute.
Und wir geben euch Schmutz auf den Weg.
Ciao.
B und B fortgesetzt. The show must go on. Das ist der Podcast von der Jennifer Bossart und der Michelle Biri. Präsentiert von der Wellness-Therme 47 Baden.